Ihr Lieben, Hallihallo allerseits. Es ist mal wieder Zeit für unser Abendgebet. Das Abendgebet vor dem Wochenende, das ihr hoffentlich schön, ruhig, fröhlich, froh erleben möget und alles auch beitragt dazu, dass es so werden möge. Wir haben ja doch alle immer ziemlich vielen Einfluss auf alles, wie es werden kann und werden soll. Und wir sollen diesen Einfluss geltend machen zum Guten, mit unserer Sehnsucht nach dem Leben. Darüber haben wir vorgestern gesprochen, über die Sehnsucht nach dem Leben, die uns allen innewohnt und die wir nähren, pflegen sollten. Denn dann wird sie größer, diese Sehnsucht, und führt uns näher an das hohe Leben heran, vielleicht mit Glück an das ewige Leben. Manche denken immer noch, das ewige Leben habe etwas mit dem irdischen Körper zu tun. Da muss man wirklich immer lachen, wenn dann irgendwelche Vorschläge kommen, dass man sich gefriergetrocknen lässt oder irgendwelche anderen Methoden ausdenkt, damit der Körper zum Beispiel nach ein paar tausend Jahren wieder aufgetaut werden kann. Es ist natürlich wirklich das Zeugnis von unkundigen und wirklich dummen Leuten, das muss ich in diesem Fall so hart sagen, die nicht unterscheiden können zwischen dem Körper, der irdisch ist, der auch wieder zerfällt zu Erde, Asche zu Asche, und dem Geist, der ewig werden kann. Wie kann der Geist, also der wahre Mittelpunkt unserer Persönlichkeit, überhaupt ewig werden, indem wir das Ziel wieder erreichen, diesen Sehnsuchtsort nach dem Leben, von dem wir einstmals vor Hunderttausenden, vielleicht Millionen Jahren ausgegangen sind, als unreifer Geistsamenkorn, der zum ersten Mal hier mit einem hochentwickelten menschlichen Körper, also eigentlich einem Tierkörper noch, einem hochentwickelten Affen, der aber diesen Geistkorn nicht hatte, sondern Tierseelen beherbergte. Und dann kam irgendwann zu einer bestimmten Stunde, die alleine unser Schöpfer auserkoren hatte, als eine gewisse Entwicklung zu Ende war, dann entstand der Moment, wo eben aus dem Paradies ausgetreten, ein noch nicht entwickelter Geistsamenkorn, ich sage mal der, das Korn, inkarniert ist in diesen am höchsten entwickelten Tierkörper und somit die menschliche Seele zum allerersten Mal auf diesen Erdenplan trat. Und es ist natürlich diese Vertreibung aus dem Paradies nichts anderes gewesen als ein notwendiger, naturgesetzmäßiger Schritt, dass wenn etwas in Überreife kommt, wie damals das Geistsamenkorn, noch unbewusst, aber schon so reif, dass es auch in diesen Regionen sich nicht mehr halten konnte und zur Weiterentwicklung drängte, also ausgestoßen wurde aus dem Paradies. Das ist überhaupt nicht die Erbsünde, wie es immer heißt, das ausgestoßen werden aus dem Paradies, sondern das ist ein ganz natürlicher biologischer Vorgang gewesen. Und so ist zum ersten Mal also der Mensch entstanden. Es gibt ja immer noch viele Wissenschaftler, die daran herumforschen und dabei immer wieder übersehen, dass der Mensch aus zwei elementaren Dingen besteht. Zum einen aus dem Körper, zu dem der Verstand, das Gehirn gehört, das übrigens mit dem irdischen Ableben auch wieder vergammelt und zerfällt, wie das bei allen Dingen ist, die sich abgelebt haben. Während der Geist, je nachdem, wie er sich hier auf der Erde eingestellt hat, was die Ziele waren und wie groß die Sehnsucht nach dem Leben gewesen ist und genährt wurde, dann wieder abzwitschert. Ja, je höher man kommen wollte mit seinem ganzen Wollen und Willen, desto höher wird man auch gezogen nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart, wenn es dann wieder hinübergeht auf die nächste Reise. Also auch dieser irdische Tod, der hier von vielen als das Furchtbarste heraufbeschworen wird, vor dem so viele Menschen Angst haben, ist doch nichts weiter als ein ganz natürlicher Prozess. Und wer zum Beispiel hier als Baby geboren wird in diese irdische Welt, der ist gerade drüben hinübergegangen, hat sich auch von einigen Mitstreitern, mit denen er vielleicht gewisse Missionen vorangebracht hat, verabschiedet. Und man hat sich verabredet, vielleicht, wer weiß wann, wo wieder. Manchmal erkennt man sich dann auch auf Erden wieder. Da steht man plötzlich vor einem Menschen oder trifft einen Menschen und es trifft einen Widerschlag. Man fühlt sich so verbunden und denkt, Mensch, wir kennen uns doch. Ja, weil man vielleicht da drüben gemeinsam herumgewandert ist und seine Aufgaben erfüllt hat. Gemeinsam. Es gibt viele, die drüben gemeinsam arbeiten, um hier auf der Erde zu helfen, Frieden herzustellen, Gutes zu entwickeln, uns irdischen Menschen immer wieder mahnend und vorsichtig auf die Schulter tippen. Hey, hier geht's lang. Du bist in der falschen Richtung unterwegs. Hallo, wach auf. Wir nehmen dich mit in diese Richtung. Versteht ihr, dieses ganze Geschehen ist so viel lebendiger, als wir stumpfen Grobstoffel uns das überhaupt vorstellen können. Ja, und was ist das Ziel? Was bringt uns die Sehnsucht nach dem Leben? Was macht uns eventuell wirklich ewig? Also den Körper haben wir jetzt, den können wir vergessen, darüber haben wir gesprochen. Der kommt nicht mehr hoch, egal mit welchen Methoden man das versucht. Der zerfällt, auch wenn er vielleicht wie auch eine Mumie haltbar gemacht werden kann. Aber er ist tot, mausetot und da zieht auch nichts mehr ein, außer dann eben doch irgendwann der Verfall. Aber die Seele, die unsere innere Persönlichkeit ist, der Kern, der uns ausmacht, bei jeder Erdenwanderung und bei jeder Jenseitswanderung, der, wenn er oder sie die Herausforderungen und vor allem die Aufgaben und den Sinn des Lebens richtig verstanden haben, sich weiter und weiter entwickelt und irgendwann, es ist das, wo die Kirche sagt, das gelingt nicht den Menschen, weil sie immer Sünder sein werden und diese trostlose Sichtweise, dieses trostlose Dogma, lasst es uns umstürzen. Weil es ist unwahr. Jeder kann sich von seinen Sünden reinigen. Jeder kann, wie Christus uns aufgefordert hat, sein Gewand selbst reinwaschen. Das heißt, okay, ich habe Fehler gemacht. Ich schaue sie mir an. Das war nicht gut. Ich entschuldige mich bei den Menschen, die es betroffen hat. Ich bin reumütig. Ich mache wieder gut. Und ich schwöre bei mir, dass ich das niemals wiederholen werde. So reinige ich Karma, auch wenn ich dabei durch manches Unheil warten musste, das ich mir letztendlich als Rückwirkung selber eingebrockt habe. Aber je einsichtiger ich bin, je eher ich bereit zur Reue bin, zum Erkennen, zum inneren Schmerz auch über die Erkenntnis, zu was ich fähig war, desto schneller geht die Entwicklung nach oben. Und ja, gerade in dieser Inkarnierung jetzt, mit dem ausreichenden Wissen über die Schöpfungsgesetze, worüber wir hier immer wieder sprechen, deswegen sprechen wir auch drüber, mit dem Wissen und Wollen können wir es schaffen, alles zu reinigen. Und wenn wir es wirklich, wenn es uns gelungen ist, uns von dummen, falschen, störenden Mustern zu reinigen, anderen Menschen nicht mehr das Leben schwer machen, durch wer weiß welche Angewohnheiten. Wenn auch unser Streben danach ist, anderen zu helfen, sie an die Hand zu nehmen, mitzugehen, zu sagen, komm, hier ist die Sehnsucht nach dem Leben. Ja, dann ist es möglich und wir alle haben in dieser Inkarnierung die Möglichkeit, diese Kurve zu bekommen. Und wenn wir es schaffen, dann eben nicht mehr beim Hinübergehen zu müssen, sondern dann nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart und nach dem Gesetz der Schwere, Schweres sinkt, Leichtes steigt immer höher, dass wir so hochgezogen werden, weil wir es so wollten, dass wir wieder dort ankommen, im Paradies. Und das heißt, dass wir dort ewig sein dürfen, ein Leben in Glück, Freude und Dienen führen dürfen, freudigstem, glückerfülltem Dienen für die höchsten Ziele. Ja, und da ist auch keine Grenze gesetzt. Da dürfen wir uns auch weiter und weiter und weiter entwickeln. Denn dieses Paradies, wie alle Himmelsebenen, ist so gewaltig riesig groß mit so vielen Ebenen, dass jeder seinen Platz findet und sich auch dort weiter bewegen kann. Aber das Versprechen lautet, du musst nicht mehr zurück darunter. Du musst keinen weiteren anstrengenden Erdengang nehmen. Du hast es geschafft. Du bist jetzt hier oben. Ewiges Leben. In Freude und Glück. Mit anderen Farben, mit anderen Tönen, mit anderer Umgebung. Alles viel kristalliner, viel schärfer, deutlicher, viel, naja, ihr merkt schon, es gibt gar keine Worte dafür. Das ist der Sehnsuchtsort, an den wir dürfen, wenn wir es geschafft haben. Und das alleine ist gemeint, wenn es in der Bibel oder in Prophezeiungen oder eben auch ja, in den grünen Büchern, in der Gralsbotschaft von Abdruschin, wenn da die Rede ist von dem ewigen Leben. Übrigens in der Gralsbotschaft, im Lichte der Wahrheit, da finden wir diesen Weg vom ursprünglich unbewussten Geistsamenkorn durch die ganzen Erdenwanderungen und Jenseitswanderungen hindurch, bis dahin wieder zum Ausgangspunkt zu kommen, genau beschrieben. Und da werden auch die Gefahren genannt, in die wir Menschen leider immer wieder zurückfallen, weswegen wir hier nicht aufhören, über diese so wichtigen Entwicklungsmöglichkeiten für jeden Einzelnen von uns zu sprechen. Wir sollten, wir dürfen, wir müssen eigentlich diesen Weg zurückfinden. Und das Licht und die Lichthelfer, die arbeiten sich die Hände wund, damit wir es schaffen. Die geben uns Hinweise, kleine, versteckte, ganz große, die hauen uns manchmal mit dem Kopf direkt davor. Und immer noch traben die meisten stumpfsinnig, eben wie echte Grobstoffel, daran vorbei und reagieren nicht. Ich möchte heute, nach dieser Ouvertüre, möchte ich mit euch wieder in die Bibel schauen, denn neulich schrieb mir wieder jemand, der die Gralsbotschaft, unser Grundlagenwerk, durchgearbeitet hat und zu derselben Erkenntnis gekommen ist, wie es mir gegangen ist, nämlich als ich die Bücher zum ersten Mal vor fast 20 Jahren gelesen habe, habe ich begonnen, auch die Bibel wieder zu lesen, die ich früher oft in den Händen hielt und auch oft weggelegt habe, weil ich es nicht verstanden habe, weil ich viele Gleichnisse und Zusammenhänge nicht verstehen konnte. Und dann nach dem Lesen der Gralsbotschaft, da war es eben nicht mehr das Buch mit den sieben Siegeln, sondern Es war entsiegelt. Es ist alles so leicht zu verstehen, wenn man ein anderes Wissen, nämlich das wahre Wissen über die Schöpfungsgesetze, lernen durfte. Und ich möchte heute mal mit euch hineinlesen in die Römerbriefe. Das waren eben auch Briefe von Paulus an die Römer. Paulus hat ja sowas von gewarnt, ob es an Timotheus gewesen ist, an die Epheser, an so viele andere und eben auch an die Römer. Und er spricht in diesen Römerbriefen viel von dem jüngsten Gericht, was passieren wird, wenn wir in diese letzte Phase kommen, in der wir uns jetzt tatsächlich befinden. Und er spricht über die Gottlosigkeit und er klagt die Gottlosigkeit der Heiden an. Und ich möchte gleich mal klarstellen, wenn er also von den Heiden spricht, dann sind eben nicht nur Ungläubige gemeint, weil Heiden waren schon auch Gläubige, die aber an die Naturgötter unter anderem geglaubt haben. Und er spricht von den Juden und von den Griechen. Und wir wollen mal einfach der Einfachheit halber, was auch sinngemäß richtig sein dürfte, einfach davon sprechen, dass hier verschiedene Menschheitsgruppen gemeint sind und eben das Ganze nicht bezogen ist auf nur zwei Länder, sondern man kann im Prinzip verschiedene Glaubensrichtungen sozusagen annehmen, aber es ist die große, weite Welt gemeint. Also, Paulus hat geschrieben an die Römer: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Also er meint damit, egal eigentlich welcher Religion du angehörst, es ist eine Kraft Gottes, diese eine Kraft, die selig macht, die uns durchströmt. Er schreibt weiter, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also, wer Gott erkannt hat, wir gehen immer noch einen Schritt weiter, wir sprechen nicht mehr über Glauben, sondern über die Überzeugung Gottes und seiner Anwesenheit. Und was ist aber mit denen, die gottlos sind? Da ist der ganz klar, der Paulus, in seinen Briefen an die Römer und sagt, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Voilà! Da sind wir ja nun mitten im aktuell politischen Thema. Und weiter, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, die wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Genau, wie recht er hat. Gehen wir raus, stellen wir uns in den Wald, umarmen wir einen Baum, bitten um Kraft, verbinden uns mit den Wesenhaften, setzen uns ans Meer, vernehmen die Melodie der Wellen, steigen auf einen Berg und schauen hinunter ins Tal, in die Pracht dieser Natur. Das sind die Werke Gottes. Ebenso, wenn wir uns in ein Labor stellen und kleine Tiere sezieren und unters Mikroskop legen und plötzlich sich Welten eröffnen, die wir mit bloßem Auge gar nicht sehen können. Und je feiner die Werkzeuge werden, desto genauer offenbart sich die Exaktheit und das grandios Geniale. Ja, wir müssen nur unseren Menschenkörper anschauen. Alles hat seinen Sinn, alles hat seine Einrichtung. Es soll und muss gepflegt werden von uns. Und wenn wir das tun, ist alles immer auf Heilung ausgerichtet. Alles ist so genial. Das sind seine Werke. Aber jetzt gucken wir weiter, was Paulus sagt. Und also die Gottlosen, die diese Werke eben nicht ersehen, die haben keine Entschuldigung, sagt Paulus. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen, in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Da fällt mir Hildegard von Bingen ein, die ganzen Untugenden, die Laster des Menschen eben auch in Form von solchen Wesen gemalt, gezeichnet hat. Das ist immer sehr eng an dem, was wir hier auch in den Briefen von Paulus lesen können. Ja, und darum, sagt Paulus, weil sie eben sich überhaupt nicht um Gott gekümmert haben, darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt. Naja, welches Geschöpf, das da angebetet wird, ihr wisst es. Und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen, sagt Paulus. Und er berichtet weiter. Und darum hat Gott diese Gottlosen dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Wir wissen ja alle, da gehen wir mal kurz rein, wir wissen alle, wenn der Mensch erstmal anfängt, sich an etwas zu gewöhnen, ob es gut ist oder nicht gut ist, ob es richtig oder falsch ist, dann sind die Grenzen mehr und mehr wie Gummibänder gesetzt, wenn kein Einhalt geboten wird. Entweder von äußerer Seite per Gesetz oder ja, Menschen, die sagen, stopp bis hierher und nicht weiter. Aber im günstigsten Fall kommt dieser Einhalt von selbst, von innen, dass man sich selbst die Grenze setzt und sagt, bis hierher und nicht weiter. Jeder, der seinen Partner betrügt, der weiß, dass er nicht richtig handelt. Jeder, der jemanden in anderer Weise betrügt, der kriminell ist, der weiß das. Und er ist derjenige, der das stoppen kann, sich selbst Einhalt gebieten kann. Aber er muss es machen, ansonsten werden die Grenzen immer weiter nach außen geschoben. Er gewöhnt sich an den Zustand von Kriminalität oder Betrug. Es gibt Leute, die betrügen ihre Partner jahrelang. Ja, dass das natürlich auf dem karmischen Konto keine Errungenschaft werden wird, ist eh klar. Aber wer sich weiter in diese Schraube nach unten begibt und eben nicht Stopp sagt, dem passiert es, was Paulus hier beschreibt. Gott gibt sie dahin in schändliche Leidenschaften. Wenn sie selbst nicht Stopp gesagt haben, kommen sie immer schwerer nur noch heraus. Und die Anstrengung, um herauszukommen, wird immer größer, je länger sie sich in diesem Strudel befinden. Ja, und das wusste natürlich Paulus alles schon, denn auch er war begnadet. Er ist ein Knecht Gottes gewesen, nachdem er zunächst alle Christen gejagt hat und auch sogar umgebracht hat. Aber als er erkannt hat, da stand er wie ein Soldat für den Herrn und hat alles gegeben für seine gesamte restliche Inkarnierung, hat er gewarnt, an alle geschrieben, an alle gekündet. Haltet die Gesetze ein, wenn ihr das nicht tut, dann wird es euch nicht gut tun. Und dann zählt er hier auf. Naja, das ist, wenn wir uns heute unser Umfeld oder die Welt, die Politik, die Entwicklungen anschauen, die Systemverschiebungen, die neuen Weltordnungen, die angestrebt werden, dann sind wir hier genau richtig an dieser Adresse. Also, Gott hat sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, diese Leute, die nie ihre Grenzen gefunden haben. Denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und den Lohn für ihre Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Ja, da ist er sehr scharf ins Gericht gegangen. Wir können ja vielleicht auch hier sagen, dass, also ich denke mal, jeder hat in seinem Umfeld Paare gleichgeschlechtlicher Art. Und ich denke auch, dass das zu der Natur der Sache gehört. Das können wir übrigens auch in der Gralsbotschaft gut nachlesen. Aber wie es jetzt hier passiert ist, ist eben keine Grenze gesetzt worden. Das heißt, nicht alleine das Gender, wo es heißt, es gibt eben nicht nur zwei Geschlechter, sondern ich glaube, über 70 ist man oder vielleicht noch mehr. Und Transgender und so weiter, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist eben genau das, was er hier meint. Wenn die Grenze nicht gesetzt wird, dann geht alles über den natürlichen Rahmen hinaus, ufert aus. Und er spricht von Menschen, die sich auch keine Grenzen in anderen Punkten gesetzt haben und nicht gestoppt haben, was nicht recht ist. Und er spricht von Ungerechtigkeit auf dieser Erde, die eben genau mit diesen fehlenden Grenzen verbunden ist, von Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht. Dann nennt er sie auch bei Namen Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler. Und sie sind hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen. Erfinderisch im Bösen. Das haben wir heute gedacht, als wir den Podcast für euch gemacht haben. Und uns ist klar gewesen, dass die Erfindungen fürs Böse, ihr sollt keinen Kaffee mehr trinken, weil der CO2 belastet ist, oder ihr sollt keine Kinder mehr bekommen, weil es eine große CO2-Belastung ist, oder alle Kühe schlachten, weil die sind CO2-beladen und die werden unsere Welt vernichten. Also dieses Erfinden im Bösen, das beschreibt er hier und uns fallen endlos viele Beispiele ein. Er spricht auch davon, dass, wenn die Grenzen nicht gesetzt werden, die Menschen den Eltern ungehorsam werden. Tja, haben wir ja jetzt auch. Also die Kinder werden ja jetzt schon von staatlicher Seite aufgehetzt gegen die Eltern, dass sie ihnen ungehorsam gegenüber sein sollen, wenn die Eltern bestimmte Verhaltensweisen haben oder gewisse Sätze aussprechen, die man heutzutage als rechts einordnen kann. Und daraus kommt es natürlich und resultiert es, dass man den Eltern ungehorsam wird. Er sagt aber auch, all die, die unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig sind. Sie wissen, dass nach Gottes Recht die Menschen den Tod verdienen, die solches tun. Und mit diesem Tod ist eben nicht jetzt ein irdischer Tod gemeint, sondern der Tod, eben nicht ins ewige Leben zu kommen. Man schafft es bis dahin nicht, weil man runtergehalten wird und jeder Versuch einer Korrektur immer schwerer wird, je weiter wir uns da rein verstricken. Ja, die solches tun, die werden da nicht hochkommen, sagte er. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern sie haben auch Gefallen an denen, die es tun. Und darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Tja, da können wir mal gleich wieder Richtung Davos denken und an die vielen Philanthropen, die hier die Menschen richten und die Menschenschicksale richten. Aber es sind einzelne Menschen, die denken, dass sie die große Macht über die Erde haben. Aber sie werden nicht ein Jota weiterkommen. Sie werden nichts mitnehmen können. Wenn sie hinübergehen, stehen sie entkleidet, ohne einen Dollar in der Tasche. Eine Tasche haben sie nicht mal mehr. Stehen sie da und müssen sich rechtfertigen. Es scheinen diese Herrschaften zu vergessen oder vergessen zu haben. Und gerade die, die meinen, dass sie richten dürfen, auch Politiker, die ungerecht sind in ihren Gesetzen, die den Menschen immer mehr wegnehmen mit einer Selbstverständlichkeit, auch die, jeder Einzelne wird gerichtet. Übrigens, deswegen brauchen wir alle nicht jemanden, den wir dabei beobachten, zu richten. Und das sollten wir auch nicht tun. Das tut eine höhere Instanz. Und er sagt, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Tja. Darüber müssen wir immer wieder nachdenken, wenn wir andere beurteilen und verurteilen. Diese Wechselwirkungsgesetze, somit die stärksten in dieser Natur, in dieser Schöpfung, die wirken ja auch immer gleich und immer gleichgerecht. Das heißt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Christus sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du nicht willst, dass über dich gerichtet wird, dann tu es auch nicht. Ja, ihr Lieben, mir macht das großen Spaß, mit euch auch immer mal wieder in der Bibel zu lesen, denn die Dinge werden immer klarer, je mehr wir uns damit befassen. Und es kommt immer wieder unterm Strich heraus, egal welcher Prophet oder Apostel hier zitiert wird. Es liegt an jedem Einzelnen selbst, wie sein Weg geht, wo er hinkommt und wie es für ihn weitergeht. Und wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir uns verändern wollen zum Guten, dass wir Altes, Falsches wegschmirgeln, zum Teil wegsprengen wollen, dann tun wir das nicht nur alleine für uns, sondern für die Entwicklung unserer Welt in die richtige, in die höhere Richtung. Wir machen durch unser eigenes Bekenntnis zu Gott und unserem eigenen Vorsatz, nur noch das Gute zu wollen, diese Welt leichter, schöner, bewohnbarer. Und wir bereiten dem Glück den Weg in der neuen Zeit. Danke.